Netz- und Tarifthemen im Fokus. Der Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcast von Teltarif.de. Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Strippenzieher- und Tarifdschungel-Podcasts von Teltarif.de. Heute mal live vom Mobile World Congress in Barcelona. Hallo Alex.
Hallo Markus, schön, dass wir uns sprechen hier.
Ja, vor allem mal wieder richtig live. Das ist ja was wir in Deutschland seltener ist, wenn wir irgendwie unterwegs auf irgendwelchen Events sind, wenn man es genau nimmt.
Richtig, ja, einfach mal live hier und viele Leute und viel los hier und einfach mal Leute treffen, ein bisschen quatschen über die neuesten Techniksachen, das ist schon klasse.
Was ist dir denn vom MWC besonders in Erinnerung geblieben? Meine Messe läuft noch, aber so die ersten Tage, dein Eindruck, was war besonders spannend?
Genau, also los ging es schon wie im letzten Jahr, am Tag davor. Also bevor die Messe überhaupt losgegangen ist, hat Xiaomi ein riesen Event gemacht und da die 14er-Serie mit Xiaomi 14 und Xiaomi 14 Ultra vorgestellt und noch zahlreiche Wearables. Und die war natürlich sehr spannend, auch wieder hier mit dem Branding Leica, was auch immer dann das bedeutet. In der Praxis muss man erstmal prüfen wieder alles, wie gut die Kamera dann tatsächlich ist, macht aber auf jeden Fall einen sehr guten Eindruck. Und dann natürlich direkt auf der Messe, man sah es aber auch schon, als ich am Samstag letzte Woche am Flughafen hier in Barcelona ankam, war schon eine Riesenwerbung mit so einem 3D-Design von dem Xiaomi Car. Also das Auto steht halt hier und man kann das so aus der Nähe mal begutachten. Ist ein E-Auto, sieht auf jeden Fall schick aus. Und Xiaomi hat halt dazu gesagt, das ist quasi unsere neue Ökosystemstrategie. Also Auto, Smartphone, alles andere, was noch dazugehört an smarten Geräten, Fitness-Tracker, diese ganzen Smart-Home-Geschichten, das soll alles nahtlos und alles ineinander übergehen. Zum Auto kann ich natürlich nicht sehr viel sagen, weil da saß ich bislang noch nicht drin und wie das dann genau funktioniert, aber natürlich ist das klar, dass dann das Entertainment-System dann nahtlos mit einem Smartphone von Xiaomi natürlich auch funktionieren soll, bezüglich Xiaomi HyperOS, das quasi das neue Branding der Benutzeroberfläche auch für Smartphones, Tablets und dann teilweise auch für Wearables.
Ist die Frage, ob die dann Android Auto, Android Automotive nehmen oder ob die dann auf HyperOS-Basis irgendwas Eigenes gestrickt haben?
So schien es zumindest, dass es HyperOS ist. Wobei Basis weiß ich natürlich sehr. Letztlich ist HyperOS-Basis ja auch Android 14 erstmal.
Genau.
Ja.
Wobei man sich da auch nicht drauf verlassen kann, Android als Basis, das haben wir gerade auch ganz aktuell berichtet, Amazon kastriert Fire-TV-Geräte, sodass dann tatsächlich viele Apps, die jahrelang gelaufen sind, nicht mehr funktionieren. Also insofern, man sollte das schon ernst nehmen, ein Hersteller, sagen wir mal, seine Samsung One UI, das ist eine Benutzeroberfläche, deswegen ja auch UI und nicht OS. Aber bei einem Hersteller, der wirklich von OS spricht, da muss man schon vorsichtig sein, von wegen, ja, der Dienst, den ich immer genutzt habe, läuft da eh. Kann man vielleicht auch nicht sagen, ob das in, keine Ahnung, 2 oder 5 Jahren noch der Fall ist. Gerade wenn wir von ganz neuen Produktkategorien wie Autos dann sprechen.
Ja, ich sag mal, übergreifend, also geräteübergreifend des eigenen Herstellers soll es ja sein und nicht irgendwie von anderen Herstellern eventuell. Das soll ja die Leute dann auch bei der Stange halten, weil anders funktioniert es ja gar nicht mehr. Du musst ja mit vielen Geräten und vielen Gerätenkategorien kommen, damit du die Kundschaft ja auch bedienen kannst. Sonst will ja niemand so richtig mehr ein Smartphone von der einen Firma, eine Uhr von der anderen. Das soll ja irgendwie alles wunderschön zusammenpassen mit extra Features, so wie es zum Beispiel bei Apple der Fall ist. Da will ja keiner eine Apple Watch mit einem Android-Smartphone nutzen, wenn es denn funktionieren würde. Dann und so weiter. Ja, muss man natürlich mal schauen. Auch sehr spannend, großes Thema, wo wir bei Wearables sind ja diese Ringe. Also ich meine, die gibt es ja schon als Fitness-Tracker, hat erst ein Kollege von uns da getestet, von Pearl. Aber Samsung will jetzt auch in dieses Geschäft mit einsteigen und hat den Galaxy Ring hier ausgestellt. Also anfassen kann man ihn nicht, ist hinter einer Vitrine, sieht aus wie ein Ding, was ich mir beim Juwelier holen würde. Hat aber natürlich smarte Funktionen. Wie die aussehen, keine Ahnung, aber da kann man eigentlich relativ gut spekulieren, was soll so ein Ring denn können. Also eigentlich geht es natürlich auch in Richtung, was so eine Smartwatch kann, also vielleicht eine Herzfrequenz, Pulsmessung, Schritte aufzeichnen, was auch Ringe, die auf dem Markt sind, ja schon können, Sport tracken und, keine Ahnung, vielleicht bezahlen. Also Samsung wollte sich jetzt hier auch auf Nachfrage noch nicht weiter zu äußern.
Es gibt ja Konkurrenzprodukte, diesen Poco-Ring oder wie er heißt. Der kann es schon seit ein paar Jahren. Da kannst du mittlerweile einige Karten von den Volksbanken und Raiffeisenbanken reinhängen oder für alle nutzbar kann man da eine Curve-Karte reinhängen, die ja wiederum quasi eine Relaisstation ist für beliebige Mastercard und Visa. Also insofern, es gibt Beispiele dafür, dass das geht. Worüber ich mir allerdings auch noch keine Gedanken gemacht habe, was mir jemand von Samsung jetzt gesagt hat, so als Gedächtnisstütze, was würde denn dagegen sprechen? Er sagt, eigentlich müsstest du dann praktisch den Geldtransfer mit dem Handy noch authentifizieren.
Ja, genau, weil das frage ich mich
weil,
auch.
Weil wie willst du das, am Ring im Endeffekt machen? Das Problem ist natürlich, das stimmt natürlich, klar. Auf der anderen Seite, wenn ich dann das Handy rausholen muss, dann kann ich auch gleich im Handy bezahlen.
Das ist richtig. Was ich mir natürlich vorstellen könnte, ist irgendeine Art von Gestenfunktion. Ob ich da zweimal drauf tippen muss, was ich, wenn ich zum Beispiel an einem NFC-Gerät vorbeilaufe, ja nicht tue. Also wäre quasi die Transaktion, die ungewollte, ja geschützt. Also vielleicht muss man da zweimal drauf tippen. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht
das könnte man machen.
Vielleicht auch an einem bestimmten Bereich einmal kurz wischen, weil sonst hast du ja ein Problem. Dann brauchst du ja nur an einem Terminal vorbeizugehen, stehst an der Supermarktkasse und bezahlst für den Mann, der vor dir steht.
Das geht oder umgekehrt. Oder
genau, das geht natürlich auch nicht. Ne? Aber kann ich mir schon vorstellen, dass das so leicht zu autorisieren muss, weil das ist ja überhaupt total unpraktikabel, ein Handy rauszuholen dafür. Geht gar nicht. Also würde ich nicht machen.
Ja, eben.
Ja, genau. Ja, und wann er kommen soll, also ich gehe stark davon aus, wie das jetzt aussieht, wenn da immer für neue Funktionen später im Jahr, dass der dann irgendwie, wenn er jetzt hier schon gezeigt wird, dann auch mit den neuen Foldables dann im August, sagen wir mal Juli, August, wenn die 6er-Serie von den Foldables rauskommt, genau. Vielleicht die Galaxy Watch 7 dann auch noch, dass dann auch der Ring dann da irgendwie eingeführt wird. Ja.
Frage ist natürlich, da gibt es wahrscheinlich noch nicht mal Spekulationen zu, Preise von so einem Ring?
Schwierig. Also kann ich auch nur spekulieren. 100 Euro, 150 Euro, gute Frage. Also ich weiß es nicht. Nee. Vielleicht ist er auch noch teurer, aber das ist schwierig dann.
Wahrscheinlich auch vom Marke. Also ich glaube, so ein Pearl-Ring darf halt nicht so viel kosten wie ein Eye-Ring von Apple.
Ja, aber es ist halt trotzdem schwierig. Du kannst so ein Ding natürlich auch nicht für 300 Euro verkaufen, da ist ja nicht mal ein Display drauf. Also es soll ja wirklich vielleicht auch nur ein zusätzliches Accessoire sein. Also ich würde sagen, bei 150, für meine persönliche Einschätzung, muss aber langsam mal Schluss sein.
Ja, ja, ja.
Also,
genau.
Ja, dann hast du vielleicht noch irgendwo ein Angebot. Vielleicht kaufst du ein Z-Fold 6 oder so und kriegst einen Ring kostenlos dazu als Vorbestellerbonus, wie es dann auch manchmal mit Buds ist. Die kosten ja auch so 100, 150 oder wie viel Euro auch immer. Das könnte man sich dann natürlich irgendwie so vorstellen. Aber wird natürlich spannend sein, so einen Ring mal zu testen. Bin kein Ringträger, aber testen, vielleicht verliebt man sich ja dann doch noch da drin. Haha, man verliebt sich in die Technik mit dem Ring, genau.
Absolut, ja.
Genau, ja. Nö, ansonsten noch immer weiter so rumgelaufen, Messe, die ganzen mobilen Devices angeschaut, viele Foldables. Ich habe jetzt mal, hast du ja mitbekommen, ich habe den OnePlus-Stand gesucht und dann habe ich es irgendwann aufgegeben und habe dann die Geräte, die ich mir unbedingt angucken wollte, das OnePlus Open und zum Beispiel OnePlus 12, die habe ich dann am großen Stand von Qualcomm entdeckt und OnePlus 12, das gibt es ja jetzt auch wieder offiziell in Deutschland, OnePlus Open auch. Was auch sehr spannend war, das Find X7 Ultra von Oppo, das gibt es da noch nicht, aber die sind ja auch, laufen ja auch unter einem Konzern so, da sind ja ziemlich viele Parallelen. Wenn natürlich mal, muss man mal schauen, ob die dann vielleicht auch irgendwie offiziell zu uns kommen, aber alles eigentlich gute, spannende Sachen, sage ich jetzt mal.
Was hältst du denn von dem Telekom Smartphone-Konzept ohne Apps?
Ja, das war sehr interessant. Da waren wir ja bei der Veranstaltung. Telekom hatte ja dann auch, ich weiß jetzt nicht, wie lange es her ist, anderthalb Wochen oder sowas, gab es ja schon eine Pressemitteilung.
Anfang März, ja.
Ja, Pressemitteilung.
Anfang Februar.
So. Genau, Pressemitteilung dazu. Hört sich natürlich erstmal sehr spannend an, was denn ein Smartphone ohne Apps sein soll, muss man sich natürlich genau im Detail angucken. Aber ganz ehrlich, die Idee dahinter ist gut. Ne, sehr schön. Das soll ja alles immer einfacher werden für den Nutzer. Man kommt ja um künstliche Intelligenz nicht rum. Ich habe versucht wegzulaufen, ging aber nicht. Überall stolpert man drüber. AI ist das große Thema. Wie auch immer es dann umgesetzt wird, mal mehr oder weniger gut. Natürlich ist das dann auch vieles noch in den Anfangsschuhen. Da kann man dann noch nicht sagen, ja, das ist jetzt alles Mist. Das muss sich natürlich auch erst noch mal entwickeln. Ja, das Telekom-Phone, Demonstration. Ich buche mir eine Reise. Bordkarte wird geliefert oder ich möchte mir XY kaufen, beispielsweise über einen Online-Shop, einen großen, Beispiel bei Amazon. Stellt sich natürlich die Frage, wo die Daten herkommen, die ja letztlich auch wieder aus irgendwelchen Anwendungen und Apps herkommen müssen. Da haben wir ja in unserem Text schon drüber diskutiert, absolut, den wir geschrieben haben. Letztlich braucht dieses AI irgendwie so eine Art Generalvollmacht über alle Apps, die auf dem Smartphone sind und auch noch bleiben müssen, weil das sind ja alles Drittanbieter-Apps. Absolut. Bleibt erstmal die Frage offen, wie das mit Datenschutz aussieht und ob der Nutzer das überhaupt möchte, dieser einen App so viel Macht zu geben, dass man quasi alles damit ausführen kann.
Ja. Ich weiß auch nicht, ob ich jetzt ein Smartphone ausschließlich mit Sprache oder so bedienen möchte oder ob ich nicht doch bewusst in Apps oder worin auch immer, in Kacheln oder ist ja egal, also über irgendeine Benutzeroberfläche dann eben auch ganz normal bedienen will. Also das ist halt wieder mal, um was Neues vorzustellen, keine Frage. So als Idee ist das, wie du schon sagst, ist das ja eigentlich nicht verkehrt, aber ich weiß nicht, ob ich mich mit so einem Gerät anfreunden könnte. Wenn ich jetzt irgendwie in der WhatsApp schreiben möchte und muss dann praktisch irgendeiner KI diktieren, schreibe eine WhatsApp an den und den mit dem und dem Text, dann muss ich sie unter Umständen hinterher noch korrigieren, weil er irgendwas falsch aufgefasst hat. Also ich weiß nicht, also ich glaube, für mich wäre das als Unterstützung zusätzlich auf dem Gerät wunderbar, aber ausschließlich ist das für mich, glaube ich, nichts.
Nur bei Bedarf. Das sind einfach in Alltagssituationen, lassen das doch gar nicht her. Was ist, wenn wirklich mal eine Nachricht geschrieben werden muss, die dringend ist und sitzt im Kino, in der Oper? Klassisch. Da redest du doch nicht mit deinem Handy. Oder bei einem Konzert kannst du es versuchen, aber wird dich niemand das Handy nicht verstehen. Wahrscheinlich. Weil es zu laut ist im Hintergrund. Also so optional auf jeden Fall kann man das schon machen. So wie wenn ein Sprachassistent zu Hause ist, der ja sowieso keine Tasten hat. Siri, genau. Alexa, HomePod oder die ganzen Pucks, wie die alle heißen da. Dann hast du natürlich nur die Sprache, dann geht das. Aber so komplett ohne Apps, das ist eigentlich jetzt noch nicht möglich. Man kann natürlich das jetzt zu Tode kritisieren, man muss es auch kritisieren. Aber eigentlich sind viele Sachen ja auch erstmal gut, um zu gucken, was ist denn überhaupt mit KI möglich? Anderes Beispiel, ich war eben bei Lenovo am Stand. Mhm. Da gab es dieses Display, was man komplett ums Handgelenk schlingen kann, was man so richtig verbiegen kann. Ne? Das hat, na klar, so ein paar Eingaben, die Dame dann zu Demonstrationszwecken gemacht hat. Das hat auch funktioniert, aber das ist natürlich noch längst nicht massentauglich. Aber das zeigt ja nur, wo die Reise hingehen kann. Samsung macht das ja auch, ne? Diese Samsung-Display-Technologie, diese zukunftsweisenden Dinger da, die sie da zeigen. Das sieht ja auch alles ganz spannend aus, muss man dann mal gucken. Also auf jeden Fall ist es interessant, dass die Hersteller es zu solchen Events überhaupt dann schon mal mitbringen, obwohl es ja noch nicht die finale Entwicklungsstufe ist.
Das hat mich ehrlich gesagt sogar beim Galaxy Ring ein bisschen gewundert, zumal das ja auch, wie du schon sagst, erst im Sommer so richtig ein Thema wird, dass man den zumindest hinter Glas schon mal hier ausgestellt bekommt, hat mich doch erstaunt, muss ich sagen.
Ja, vielleicht kann er ja noch nichts.
Das ist natürlich genau. Ein nicht smarter Ring, ja.
Genau. Das kann man natürlich sagen. Ist einfach nur das Material hingestellt. Ja, aber so sieht er halt aus. Ja, aber ich bin gespannt, wer sich den dann so anzieht. Ne? Also kannst ja auch, hast dann ruckzuck mehrere Ringe am Finger, wenn du verheiratet bist. Weißt, du musst die Frage stellen, ob du das willst, ne?
Man ja auch Galaxy-Ring als Hochzeitsring, genau. Als Ehering.
Genau, jeder hat einen.
Ja, genau. Gut, es soll ja so tatsächlich mehrere Farben und Größe oder was soll es ja geben. Also insofern kann man es ja, also in Grenzen natürlich, aber sogar personalisieren.
Richtig. Ja, sehr
dann
schön.
Ist dann nur schlecht, wenn man eigentlich ein iPhone verwendet. Genau. Dann muss man auf den Apple-Ring warten.
Da musst du darauf warten. Ja, der soll ja auch kommen.
Der soll auch kommen, ja.
War ja irgendwie gerüchteweise, dass quasi der ja schon ewig lang in Entwicklung sein muss und Apple hat aber dann den Markt beobachtet, offenbar diesen Gerüchten zufolge und möchte sich dann jetzt, wo auch Samsung da mit dem Ding aus dem Boden schießt, möchte sich Apple auch anschließen. Mal gucken, vielleicht nennt sich das Ding ja dann iRing.
Oder Apple Ring.
Apple Ring, genau.
Ja, was ich noch spannend fand, natürlich 1&1. So als Netz kann man es natürlich schlecht auf der Messe ausstellen. Wir hatten aber, Henning und ich, hatten aber ein Gespräch mit den Leuten von 1&1. Sie sind dreistellig, was die Anzahl an Basisstationen, die auch wirklich auf Sendung sind, betrifft. Das ist eine News. Ich meine, das ist wenig, aber für 1&1-Verhältnisse ist es halt dann doch schon sowas wie ein gewisser Meilenstein. Und sogar vierstellig, wenn es um Standorte geht, wo sie drauf können. Und da haben die uns auch mal so ein bisschen erläutert, was da zum Beispiel schiefgegangen ist. Zum Beispiel halt irgendein Partnerunternehmen, mit dem sie halt vereinbart haben, ihr besorgt uns Standorte für Basisstationen. Die haben dann gesagt, ihr bekommt in der Stadt A dann und dann an der und der Adresse könnt ihr eine Basisstation bauen. 1&1 beauftragt eine Glasfaserleitung dorthin, um die Basisstation halt eben anbinden zu können. Tja, kaum ist die Glasfaser fertig, kommt der Kooperationspartner und sagt, ja, also mit eurer Basisstation, ihr kriegt eine, aber in der Stadt B. Es liegt die Glasfaser halt in A und nach B müsste sie eigentlich. Solche Bugs sind halt offensichtlich auch passiert in der Vergangenheit. Da ist man vielleicht auch ein bisschen blauäugig rangegangen und das ist halt das, was dann auch dazu beigetragen hat, dass das mich mit dem Netzausbau ziemlich verzögert hat. Was sie jetzt als nächstes machen wollen zum Beispiel, ist Handover vom National Roaming wieder zurück ins eigene Netz. Umgekehrt geht schon, hat Henning ja auch kurz mal Netzschart ausprobiert. Also wenn man jetzt tatsächlich in einer 1&1-Basisstation eingebucht ist, verlässt deren Funkbereich, geht es automatisch im O2-Netz weiter, künftig an dem Vodafone-Netz. Aber umgekehrt, ich fahre wieder in ein 1&1-versorgtes Gebiet rein, verbleibt man momentan bis, ich sag mal, Gesprächsende im National Roaming Partnernetz. Das geht in Zukunft nicht mehr. Da hat sich wohl Telefonica auch so ein bisschen quergestellt. Die haben wohl auch gesagt, und schwierig und ist nicht so einfach. Der Hintergrund ist wahrscheinlich eher, die verdienen halt mehr Geld dran, weil es läuft das Gespräch halt komplett bei ihnen. Und das war aber jetzt klar, bis zum Sommer wird auch bei O2 noch umgesetzt, bei Vodafone sowieso. Das Vodafone Roaming ist am Laufen. Da gäbe es um die 200 Testszenarien, die zu beachten sind. Bauen sie gemeinsam mit Vodafone, nicht einer von beiden alleine. Und sie sind nach wie vor zuversichtlich, dass das irgendwo im Sommer, Spätsommer starten kann, spätestens im Oktober. Das ist so der aktuelle Stand, was das 1&1-Netz angeht.
Ja, das ist ja auch wichtig, dass man da immer ein bisschen auf dem Laufenden ist. Weil
wo sie dich nach wie vor bedeckt halten, ist, wenn es um Netzausbau geht, jetzt konkrete Standorte oder so zu nennen. Sie sagen, das Problem ist einfach, dann kommt der Eindruck rüber, wir sind da und da und da verfügbar und ansonsten sitzen die Leute im großen Funkloch. Mag natürlich bei Endverbrauchern, die jetzt das technische Verständnis nicht haben, tatsächlich sogar so rüberkommen. Und die sagen, solange das halt noch problematisch ist, wollen sie das lieber nicht. Wenn sie mal eine gewisse Fläche ausgebaut haben, dann würden sie das auch machen.
Ja, es ist halt eine Frage der Kommunikation, wie man das kommuniziert, ob man jetzt wirklich versucht, alles zu kommunizieren oder ob man es explizit als Beispiel nimmt, wo hier haben wir ausgebaut. Das machen wir ja sowieso wöchentlich. Da, ne, man muss halt gucken, immer wie man an die Informationen rankommt und wie der jeweilige Netzbetreiber das kommunizieren will. Ne, ob das jetzt, wie gesagt, eben nur diese Beispiele sind, haben aber in Wirklichkeit auch noch ganz viele andere Stationen gemacht, die aber jetzt nicht in das große und ganze, in die große und ganze Mitteilung fallen oder ob es nur die sind. Aber ja, stimmt schon. Aus Unternehmenssicht kann ich das natürlich verstehen.
Dass ja, man, und in dem Fall ist wahrscheinlich bei 1&1 das Problem, wenn man von den wenigen Standorten, die man, ich sage es mal, Monat für Monat ins Netz kriegt, da wird es dann schwierig, mit Beispielen zu kommen, weil die Beispiele sind dann wahrscheinlich der Komplettausbau. Wie viel die momentan monatlich schaffen, da blickt man ja auch nicht so richtig durch. Ich meine, jetzt mal mehr als 100, das ist ja schon mal was. Andererseits hatten die ja auch im Herbst schon so 60 oder 70. Und wenn man sieht, jetzt haben wir bald März, halbes Jahr wieder mal rum, da ist das nicht viel. Also das schaffen, was weiß ich, Telekom oder Vodafone oder Telefonica in einem Monat so ungefähr.
Ja, genau.
Die haben es natürlich auch ein bisschen einfacher, weil oft Standorte schon vorhanden, muss sowas zusätzlich drangehängt werden oder von anderen Mitbenutzung Standort schon vorhanden und so weiter. Und die bauen die komplette Infrastruktur neu. Das ist natürlich auch, sind ganz andere Voraussetzungen.
Richtig. Ja, mal sehen, wie sich das entwickelt. Wir bleiben jedenfalls dran.
Ich würde auch sagen. Vodafone natürlich spannend, diese Mini-Basisstation.
Die habe ich noch nicht gesehen.
Ich auch nicht, aber wir haben ja darüber berichtet auch. Das ist tatsächlich was ich mir heute noch auf dem Stand mal angucken will. Der soll ja wohl, was weiß ich, so groß wie eine Drohne oder irgendwas. Also wirklich ultra kompakt soll das sein. Ist natürlich nicht uninteressant, gerade für Messehallen oder irgendwas zu versorgen. Dafür kann ich mir das schon vorstellen, dass eine gute Sache ist. Telekom hat ja auch eine kleine Basisstation, die so klein jetzt auch wieder nicht ist, vorgestellt. Die haben sie ja letztes Jahr schon mal gezeigt. Kommt dann so ein bisschen vor wie AVM, ein Jahr später nochmal. Nee, aber jetzt der Unterschied zum letzten Jahr in dem Fall ist, letztes Jahr war das wirklich ein Prototyp und jetzt ist das Ding kommerziell in Deutschland und USA verfügbar. Also insofern schon ein gewisser Unterschied. AVM, ich habe es gerade schon gesagt, die haben tatsächlich viele, viele Produkte vorgestellt, die sie eigentlich schon mal vorgestellt haben vor einem Jahr. Bis auf eine Fritzbox, deren Bezeichnung mir jetzt gerade nicht einfällt, 73, 62, wenn ich mich nicht irre. Und die hat als Besonderheit, dass sie G-Fast kann. Das ist auch eine, ein Protokoll oder eine Technik, die bei DSL-Anschlüssen verwendet wird. Mnet zum Beispiel ist ein Netzbetreiber, der G-Fast verwendet, wo man dann aus der Kupferader auch noch ein bisschen mehr rausholen kann an Speed. Und das wäre tatsächlich die Produktneuheit von AVM, die ich jetzt so in alten Pressemeldungen oder auch in Meldungen bei uns tatsächlich noch nicht gesehen habe. Die anderen Sachen kennen wir aus dem vergangenen Jahr, entweder MBC oder allerspätestens auf der Ankercom.
Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich werde jetzt hier noch mal eine Runde drehen.
Dito.
Dann geht es ja dann auch schon irgendwie bald wieder zurück nach Hause. Und ja, mal schauen, was es jetzt hier noch zu sehen gibt. Ist mit Sicherheit spannend. War auf jeden Fall wieder schön, die zwei Tage jetzt
auf
hier.
Auf jeden Fall.
Ja.
Dann danke ich dir und ich würde sagen, wir hören uns.
Bis bald, Markus.
Bis demnächst. Tschüss.
Tschüss.
Während wir, die Podcast-Moderatoren, bereits an den neuesten Strippen ziehen und den Tarifdschungel durchforsten, vielen Dank fürs Zuhören und besucht uns bald wieder auf teltarif.de.